OG Panzer Podcast.
Die Transformation der israelischen Streitkräfte im neuen Jahrtausend. Ein Artikel von Stefan Bühler. In den letzten 10 Jahren veränderten die israelischen Streitkräfte die Struktur und Prioritäten ihrer Kriegsführung grundlegend. Die Bodenstreitkräfte, Infanterie, Panzer und Artillerietruppen wurden reduziert und angewiesen, strukturelle und doktrinäre Änderungen vorzunehmen, um sie für zu erwartende weitere künftige Konflikte gegen nichtstaatliche Akteure wie Hamas und Hisbollah zu rüsten. Der Autor dieses Artikels, Stefan Bühler, schreibt als Mitglied der Offiziersgesellschaft Panzer regelmäßig Beiträge für den Blog auf www.ogpanzer.ch. Die OG Panzer stellt mit dem Think Tank eine Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung ausländischer Doktrinen, Fakten und Erfahrungen rund um das Thema Kampf der verbundenen Waffen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an eine zukünftige Doktrin, Ausbildung und Weiterentwicklung der Kampftruppen in der Schweiz auszuarbeiten. Kapitel 1: Die Transformation. Diese Transformation wurde durch eine bewusste Entscheidung der politischen und militärischen Führung Israels vorangetrieben, um die defensiven Formationen des Landes zu stärken und Cyber- und Geheimdienstkapazitäten zu priorisieren. Der derzeitige israelische Verteidigungsminister Benjamin Gantz erläuterte die Gründe dafür wie folgt. Der Zweck war es, eine kleinere, aber schlagkräftigere Armee zu schaffen, die in der Lage ist, nichtstaatlichen Gegnern in komplexen Umgebungen und an mehreren Fronten entgegenzutreten. Das Erreichen dieses Zieles hängt in erster Linie von der Fähigkeit ab, genaue nachrichtendienstliche Informationen zu beschaffen, diese effektiv zu verarbeiten, zu analysieren und anschließend in Echtzeit an die Kampftruppen weiterzugeben. Ich sage unmissverständlich, dass ich dem Cyberspace und der Aufklärung Vorrang vor Infanterie und Panzer gegeben habe. Anders als die Bedrohung durch eine Bodeninvasion ist die Bedrohung durch Cyberangriffe realistisch. Die strukturellen und doktrinären Veränderungen der israelischen Streitkräfte waren im Großen und Ganzen die operative und organisatorische Antwort auf die allmähliche Transformation der Hamas und Hisbollah von lokalen Widerstandsbewegungen hin zu mächtigen militanten Organisationen. Innerhalb von 25 Jahren hat sich die Hamas von einer sozioreligiösen Basisbewegung in ein politisches Regime mit militärischem Flügel verwandelt, der aus mehr als 30.000 Kämpfern besteht und über ein Arsenal von etwa 20.000 Raketen verfügt, die Ziele in bis zu 200 Kilometer Entfernung erreichen können. Die Hisbollah vollzog einen noch größeren organisatorischen Wandel und transformierte sich von einer politischen Basisbewegung in die nach Ansicht vieler Experten mächtigste nichtstaatliche Militärmacht der Welt. Sie soll nach Schätzungen über 60.000 Kämpfer und mehr als 100.000 Raketen verfügen. Die taktischen Fähigkeiten der Hisbollah haben sich aufgrund ihrer Erfahrung im syrischen Bürgerkrieg drastisch weiterentwickelt und sie ist nun in der Lage, Angriffe über die Grenzen des Libanon hinaus durchzuführen. Kampferfahrung, Feuerkraft und Selbstvertrauen von Hamas und Hisbollah haben deren Status in den Augen der israelischen Militärführung erhöht, sodass die beiden Organisationen nun als eine der größten militärischen Bedrohungen für die Sicherheit Israels gelten. Kapitel 2: Die neue Struktur der Bodenstreitkräfte. Im Sommer 2015 starteten die Israelis unter dem damaligen Generalstabschef Benjamin Gantz den Gideon-Mehrjahresplan. Auf Englisch Gideon Multi-Year Plan, kurz GMYP. Um die israelische Armee zu verkleinern, zu modernisieren und zu reformieren und um den asymmetrischen, nichtstaatlichen Bedrohungen zu begegnen, die nun politischen Vorrang vor der althergebrachten konventionellen Kriegsführung zwischen Staaten bekamen. Die israelischen Streitkräfte reduzierten sowohl ihre Kampf- als auch Unterstützungstruppen, und zwar sowohl bei den aktiven Einheiten als auch bei der Reserve. Bei den Berufsformationen wurden 10% der Offiziersposten gestrichen und die Truppenzahl von 45.000 auf 40.000 reduziert, bei den Wehrpflichtigen aber die Dauer des Wehrdienstes für Männer um 4 Monate verkürzt. Die Reserve war am stärksten von der Transformation betroffen. 100.000 der 300.000 Reservisten wurden aus der Armee entlassen. Die vielleicht tiefgreifendste Veränderung, welche der GMYP vorschlug, war die Reorganisation der Kampftruppen. Seit der Gründung war die Division die zentrale operative Struktur. Nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 führten der Niedergang der konventionellen Kriegsführung und das Aufkommen nichtstaatlicher Gegner jedoch zu einer Aushöhlung der Divisionen. Die israelischen Streitkräfte operierten im Laufe der Zeit in kleineren Gebieten im Westjordanland, im Gazastreifen und im Südlibanon, in welchen keine großen Kampfgruppen eingesetzt, geschweige denn stationiert werden konnten. Die Aufgabe bestand nicht mehr darin, riesige Gebiete eines gegnerischen Staates zu besetzen, sondern stattdessen die operative Kontrolle über geografisch begrenzte gegnerische Gebiete zu erlangen und lokale Bedrohungen wie Raketenabschussanlagen und Waffenschmuggeltunnel auszuschalten. Die Fähigkeiten der nichtstaatlichen Akteure, gegen welche die Streitkräfte zunehmend eingesetzt wurden, desorganisierte Milizen im Südlibanon und lokale palästinensische Terrorzellen im Westjordanland und im Gazastreifen, waren zwar fortschrittlich, rechtfertigten aber nicht den Einsatz ganzer Divisionen. Im Jahr 2011 begannen die Israelis mit der Umsetzung einer neuen Einsatzdoktrin, die Brigaden als unabhängige operative Strukturen vorsah, die jeweils in der Lage sind, Bodenmanöver ohne Unterstützung durch die Division zu planen und durchzuführen. Die neuen Brigaden bestanden aus 6 Bataillonen, darunter Infanterie, Panzer, Artillerie und Pioniertruppen, sowie einem eigenständigen Hauptquartier. Darüber hinaus wurde jedes Bataillon dazu befähigt, direkt mit der Luftwaffe und der Marine bezüglich Exfiltration und Feuerunterstützung zu kommunizieren. Israel geht davon aus, dass seine künftigen Konflikte von dynamischen Gegnern geprägt sein werden, die ihre Strukturen und Methoden ständig ändern und sich neue Techniken und Waffen aneignen. Die Umstellung auf kleinere Kampfgruppen mit den kombinierten Fähigkeiten verschiedener Truppengattungen und der Fähigkeit, Gefechte unabhängig zu planen und auszuführen, erhöht dabei die Wirksamkeit und Flexibilität. Diese Reform hatte wiederum tiefgreifende Auswirkungen auf die Organisation der einzelnen Truppengattungen. Kapitel 3 Infanterie. In den letzten Jahren wurden die Kampfinfanterietruppen verkleinert und stattdessen die Ordnungskräfte, welche die Grenzen Israels und die besetzten Gebiete bewachen, vergrößert. Im Jahr 2005 gründeten die Israelis eine neue Infanteriebrigade, die sogenannte Kfir-Brigade, die sich auf diese Sicherheitsaufgaben spezialisierte. Der Zweck dieser Brigade war es, eine ständige Präsenz im Westjordanland aufrechtzuerhalten, um routinemäßige Sicherheitsmissionen durchzuführen, die israelischen Siedlungen zu schützen und Infiltrationsversuche nach Israel zu verhindern. Zwischen 2004 und 2017 stellten die Israelis noch 4 weitere Bataillone auf, die mit diesen Aufgaben betraut wurden. Nachdem die Infanterieeinheiten nach der Entscheidung, die Dauer der Wehrpflicht zu verkürzen, einen erheblichen Personalabbau hinnehmen mussten, begannen sie ihre Ausbildung auf die Bekämpfung des Guerillakriegs und die Vorbereitung auf künftige Konflikte gegen die Hisbollah und die Hamas zu konzentrieren. Die Grundausbildung der Infanterieeinheiten gliedert sich in zwei Teile: die allgemeine Ausbildung und die Spezialausbildung. Der erste Teil der Grundausbildung konzentriert sich auf fundamentale Fähigkeiten wie die Vorbereitung, den Gebrauch und die Wartung einer persönlichen Waffe, das Marschieren über lange Strecken mit schwerem Gepäck, Gefechtsformationen sowie militärische Zeichensprache. Der zweite Teil der Grundausbildung wird durchgeführt, nachdem die Soldaten ihren individuellen Spezialisierungen zugewiesen wurden: Truppenführer, Scharfschütze, Maschinengewehrschütze, Granatwerfer, Panzerabwehrschütze, Sanitäter oder Gewehrschütze. In der Vergangenheit konzentrierte sich die Spezialausbildung auf Techniken der Kriegsführung im offenen Gelände. Die Kriegsführung in der Stadt wurde nur selten geübt und die unterirdische Kriegsführung und Kampftechniken in Tunneln und unterirdischen Befestigungen waren vom Ausbildungsplan der Standardinfanterieeinheiten völlig ausgeschlossen. Der wichtigste Grundsatz in Bezug auf unterirdische Anlagen und urbane Gebiete lautete schlicht und einfach, sie zu meiden. Ab 2014 jedoch konzentrierte sich die spezialisierte Ausbildung auf die urbane Kriegsführung und führte die unterirdische Kriegsführung als neues Konzept mit einer eigenen Kampfdoktrin ein. Praktiken der Kriegsführung auf offenem Feld, wie die Besetzung syrischer und ägyptischer Befestigungsanlagen, wurden aus der Spezialausbildung entfernt. Kapitel 4: Panzertruppen. Historisch gesehen waren die beiden Grundprinzipien der Panzertruppen Mobilität und Geschwindigkeit. Die Logik hinter diesen Prinzipien bestand darin, die einzigartigen Bewegungsfähigkeiten der Panzer zu nutzen, um seine Verwundbarkeit zu minimieren. Die israelischen Streitkräfte nutzten diese Fähigkeiten, um entscheidende Siege gegen konventionelle gegnerische Kräfte zu erringen, so beispielsweise 1956 während der Suezkrise, 1967 während des Sechstagekrieges und 1973 während des Yom Kippur-Krieges. In all diesen Konflikten wurde auf offenem Feld gekämpft und der Leitsatz für die urbane Kriegsführung lautete damals, diese zu vermeiden, es sei denn, es war für den Einsatz unerlässlich. Im Laufe der Jahre ging jedoch die Kriegsführung im offenen Feld gegen konventionelle Armeen immer mehr zur Kriegsführung in Städten gegen nichtstaatliche Gegner über. In den urbanen Gebieten sind die gepanzerten Einheiten aber unbeweglicher, weniger effektiv und verwundbarer. Städtische Verteidiger haben indes deutliche Vorteile. Sie können starke Verteidigungsstellungen vorbereiten, ihre Gegner an verwundbaren Stellen überfallen und sich gedeckt durch Infrastruktur und Bevölkerung bewegen. Der Libanonkrieg 2006 hat gezeigt, dass gepanzerte Einheiten in städtischen Gebieten und bei asymmetrischer Kriegsführung immer weniger effektiv sind. Während der ersten drei Wochen der Kämpfe warteten das Panzerkorps und der Rest der Bodentruppen in abgelegenen Gebieten, während die Luftwaffe die Hisbollah bekämpfte. Als die Bodeninvasion schließlich begann, nahmen nur 2 von 4 aktiven Panzerbrigaden teil. Auch die Aufgaben, die den Panzereinheiten im Libanon zugewiesen wurden, unterschieden sich deutlich von denen in Israels früheren Konflikten. Anstatt tief in den Südlibanon vorzudringen und den Gegner zu zerschlagen, führten die Panzertruppen Angriffe gegen mutmaßliche Hisbollah-Verbände in der Nähe der Grenze durch, schränkten deren Bewegungsfreiheit mittels Patrouillen und Checkpoints ein oder sicherten die logistische Versorgung. Infolgedessen hat das Panzerkorps seine Größe erheblich reduziert und seine Struktur geändert, um sich an die neuen Sicherheitsanforderungen anzupassen. Nach Angaben des ehemaligen stellvertretenden Generalstabschefs Yair Naweh wurden in den vergangenen 10 Jahren mehr als 10 Reservebrigaden abgeschafft und es wird erwartet, dass sich diese Verkleinerung noch fortsetzt. Darüber hinaus werden die verbleibenden Panzerbrigaden nicht mehr mit 4 bis 6 Panzerkompanien pro Bataillon ausgestattet, sondern mit 3 Panzerkompanien, 2 Infanteriekompanien und 1 Pionierkompanie. Mit dieser neuen Zusammensetzung können die gepanzerten Einheiten nun unabhängig als kleine Kampfgruppen operieren, ein breiteres Spektrum an Aufträgen erfüllen und effektiver in urbanen Gefechten operieren. Durch diese Reform an der Struktur des Panzerkorps und seine Integration in die neuen Gefechtsverbände waren die Panzerverbände bei der Operation Schutzlinie 2014 wesentlich effektiver als in vorangegangenen Konflikten gegen nichtstaatliche Akteure. Zum ersten Mal seit 32 Jahren kamen bei der Operation alle 4 aktiven Panzerbrigaden zum Einsatz, sodass rund 500 Panzer an den Kämpfen beteiligt waren. Das Panzerkorps hatte bei der Operation 14 Todesopfer zu beklagen, die jedoch alle durch Mörserbeschuss außerhalb des Gazastreifens oder durch Scharfschützenbeschuss auf Personen außerhalb ihres Fahrzeugs verursacht wurden. Kein einziger Panzer wurde durch gegnerisches Feuer zerstört. Kapitel 5 – Artillerie. In den ersten Jahrzehnten bestand die Aufgabe der Artillerie darin, die Feuerunterstützung der manövrierenden Verbände sicherzustellen. Die Artillerie spielte entsprechend in den bewaffneten Konflikten Israels in den 1960er und 1970er Jahren eine Schlüsselrolle. Doch wie das Schicksal des Panzerkorps hat auch das Artilleriekorps mit dem Schwinden der konventionellen Kriegsführung in den modernen Konflikten Israels an Bedeutung verloren. Seit dem Yom Kippur-Krieg von 1973 haben keine ausländischen Streitkräfte mehr versucht, in Israel einzumarschieren, und die israelischen Streitkräfte haben seither nur einmal während des ersten Libanonkriegs 1982 Bodenmanöver mit mehreren Divisionen durchgeführt. Der große Wirkungsradius der Artilleriegranaten in Kombination mit der Unfähigkeit, Ziele mit ausreichender Präzision zu treffen, erhöhte im überbauten Gelände das Risiko für den Beschuss eigener Truppen sowie übermäßiger Kollateralschäden. Das Artilleriekorps begann sich deshalb ebenfalls zu reformieren, um dem veränderten operativen Umfeld gerecht zu werden. Kurz nach der Jahrtausendwende wurden deshalb 2 neue geheime Einheiten innerhalb des Artilleriekorps aufgestellt, um die Diskrepanz zwischen den traditionellen Fähigkeiten der Artillerie und den Erfordernissen des urbanen Gefechtsfeldes zu beheben. Anstelle von Artilleriewaffen sind die neuen Einheiten mit Drohnen ausgestattet, um Angriffs- und Aufklärungsmissionen durchzuführen. Die Angriffsdrohneneinheit, auch Einheit 5252 oder ZIG genannt, betreibt die israelische taktische Mehrzweckdrohne Hermes 450, die mit präzisionsgelenkter Munition auf große Distanzen präzise Schläge ausführen und dadurch Kollateralschäden minimieren kann. Die Aufklärungsdrohneneinheit, auch genannt Einheit 5353 oder Skyrider, betreibt die israelischen Drohnen Skylark 1, 2 und 3, die klein genug sind, um von einem Infanteristen getragen und innerhalb von Minuten eingesetzt werden zu können. Diese Drohne ist mit fortschrittlichen Kommunikationsfunktionen ausgestattet und kann hochauflösende Echtzeitvideos bei Tag und Nacht über eine Distanz von 40 Kilometer übermitteln. Diese gesammelten taktischen Informationen werden direkt in Echtzeit an die kommandierenden Offiziere auf das Gefechtsfeld geliefert. Im Jahr 2014 wurde eine weitere, neue Einheit aufgestellt, deren Auftrag es ist, die Flugbahn von abgefeuerten gegnerischen Raketen zu verfolgen. Mithilfe von Sensoren in unterschiedlichen Höhen werden präzise meteorologische Daten wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wind und Temperatur gesammelt, die für ballistische Berechnungen entscheidend sind. Diese Daten werden dann an die entsprechenden Waffensysteme, die darauf angewiesen sind, unter anderem Artilleriegeschütze, Drohnen oder Raketen, weitergeleitet und sorgen damit für eine generelle Erhöhung der Treffergenauigkeit. Durch die Reform wurde die Personalstruktur des Artilleriekorps erheblich reduziert. Die Streitkräfte verfügen aktuell noch über 4 aktive Artilleriebrigaden und 4 Reservebataillone. Kapitel 6 – Umstrukturierung der anderen Teilstreitkräfte. Abschnitt 1 – Die Luftwaffe. In den ersten Jahrzehnten des Bestehens Israels und in den ersten militärischen Konflikten hatte die israelische Luftwaffe, Israel Air Force, kurz IAF, die Aufgabe, die Bodentruppen bei ihren Einsätzen zu unterstützen. Dabei verfolgte die IAF aufgrund der zahlenmäßigen Unterlegenheit 2 Prinzipien: Überraschung und Schwergewichtsbildung. Im Sechstagekrieg zerstörte die IAF durch Überraschungsangriffe zuerst Ziele in Ägypten, dann aber in Syrien und Jordanien den größten Teil der gegnerischen Luftwaffe, wobei 24 Soldaten ums Leben kamen und 46 Kampfflugzeuge verloren gingen. Im Yom Kippur-Krieg sah sich die IAF mit dem umgekehrten Szenario konfrontiert. Sie musste zuerst den israelischen Luftraum gegen einen Überraschungsangriff verteidigen, bevor sie in die Offensive gehen konnte, und musste sich dann gegen die sowjetischen Flugabwehrsysteme der Ägypter und Syrer schlagen. Entsprechend waren die Verluste mit 92 Toten und 103 Kampfflugzeugen deutlich höher. Durch die Beschaffung von Flugzeugen der Typen F-16 Fighting Falcon und F-15A Eagle im Jahr 1978 wurde die Leistung der Luftwaffe maßgeblich erhöht. Während des ersten Libanonkrieges zerstörte die IAF in 90 Einsatztagen die syrischen Flugabwehrsysteme und mehrere hundert Kampfflugzeuge ohne eigene Verluste. Als Israel jedoch zunehmend in Konflikte niedriger Intensität gegen die palästinensische Befreiungsorganisation PLO, die Hamas und die Hisbollah verwickelt wurde, die in kleinen Gruppen operierten und sich unter der Zivilbevölkerung versteckten, nahm die operative Rolle der IAF zunehmend ab. Zwar waren die Operationen der IAF auch während der ersten und zweiten Intifada sowie im zweiten Libanonkrieg 2006 noch effizient und tödlich, hatten aber keinen spürbaren Einfluss mehr auf den Ausgang der Konflikte. Daraufhin begann die IAF der Präzisionsschlagfähigkeit und Tarnkappentechnologie den Vorrang vor Luft-Luft- und Luft-Boden-Angriffsfähigkeiten einzuräumen. Sie beschaffte zu diesem Zweck die F-35 Lightning II sowie Luftbetankungsflugzeuge vom Typ C-130J Super Hercules. Die vielleicht höchste nationale Priorität für die IAF bestand darin, die Fähigkeit zu erhalten und zu demonstrieren, gehärtete Nuklearanlagen in entlegenen gegnerischen Gebieten aus der Luft anzugreifen und zu zerstören. Die modernen Waffensysteme belasteten allerdings das Budget der IAF und zwangen sie, anderen Fähigkeiten weniger Priorität einzuräumen und mehrere Kampfstaffeln, F-15, F-16 sowie AH-1 Cobra Kampfhubschrauber, aufzulösen. Abschnitt 2 – Die Marine. Aufgrund der geringen Bevölkerungszahl und begrenzter natürlicher Ressourcen war Israel zur Selbstversorgung schon immer auf Einfuhren über das Meer angewiesen. Allein 98% der von Israel importierten Waren werden über das Mittelmeer und das Rote Meer eingeführt. Allein über 80% der israelischen Bevölkerung verteilen sich auf die 197 Kilometer lange Küstenlinie, die besonders anfällig für Angriffe ist. Darüber hinaus befindet sich ein Großteil der kritischen Infrastruktur in der Nähe oder entlang der israelischen Küste. Daher sind der Schutz der Handelswege, die Sicherung der israelischen Hoheitsgewässer und die Bewachung der Küstenlinie die wichtigsten Aufgaben der israelischen Marine. Diese wurde entwickelt, um die ägyptischen und syrischen Seestreitkräfte zu zerschlagen, und zwar mit Zerstörern, Raketenbooten, Patrouillenbooten und 2 U-Booten. Im Yom Kippur-Krieg konnte die israelische Marine die beiden gegnerischen Marinen weitestgehend neutralisieren und allein 24 gegnerische Schiffe kapern, ohne eigene Verluste zu erleiden. Nach dem Krieg veranlasste jedoch die abnehmende Wahrscheinlichkeit größerer Gefechte mit gegnerischen Seestreitkräften sowie die zunehmenden Spannungen mit nichtstaatlichen Gegnern die israelische Militärführung, mehr Ressourcen in maritime Sicherheitsaufgaben zu investieren, um Angriffe auf israelische Bürger zu verhindern. In der Folge wurden alle Zerstörer und großen Raketenboote außer Dienst gestellt und stattdessen Patrouillenboote und kleinere Raketenboote beschafft. Diese Veränderungen hatten allerdings ihren Preis und insbesondere die Marine wurde kritisiert, keinen ausreichenden Beitrag zum Zweiten Libanonkrieg 2006 geleistet zu haben. Eine Untersuchungskommission kam nach dem Krieg zu dem Schluss, dass die Marine aufgrund der mehrheitlich polizeilichen Aufgaben die Fähigkeit zur Führung einer offensiven militärischen Operation weitestgehend verloren hatte. Im Jahr 2007 übernahm die Marine allerdings die Verantwortung für die Durchsetzung der Blockade des Gazastreifens. 2011 kam mit dem Schutz der neu entdeckten israelischen Erdgasfelder im Mittelmeer eine weitere routinemäßige Sicherheitsaufgabe hinzu. Ebenfalls 2011 kaufte Israel 3 weitere atomwaffenfähige U-Boote aus Deutschland und verdoppelte damit seine Flotte auf 6 Schiffe, deren Hauptzweck darin besteht, die atomare Abschreckung gegenüber dem Iran auszubauen. Abschnitt 3: Die Sonderoperationskräfte. Die Spezialeinheiten lassen sich in 4 Gruppen einteilen. Erstens die Eliteeinheiten, darunter die Aufklärungseinheit des Generalstabs Sayeret Matkal, die Marinekommandos Shayetet 13, die Luftwaffenkommandos Shaldak und die technische Spezialeinheit Yahalom. Zweitens die Kommandoeinheiten Egotz, Maglan und Duftevan. Drittens die Aufklärungseinheiten, darunter das Fallschirmjäger-Aufklärungsbataillon, das Golani-Aufklärungsbataillon, das Shivati-Aufklärungsbataillon, das Nahal-Aufklärungsbataillon sowie das 7. und das 401. Aufklärungsbataillon. Viertens die Spezialeinheiten, darunter die luftgestützte Such- und Rettungseinheit 669, die Hundeeinheit Oketz, die Humint-Aufklärungseinheit 504 und die Einheit für präzisionsgelenkte Raketen Moran. Trotz der Masse an Spezialeinheiten leisteten die Spezialkräfte nur in 2 Fällen einen wesentlichen Beitrag zum Ausgang eines Krieges. Und zwar während der Suezkrise 1956 mit der Landung der Fallschirmjäger hinter den feindlichen Linien bei Mitlapass im Sinai und während des Sechstagekrieges 1967 ebenfalls im Sinai mit der Landung von Fallschirmjägern bei Abu Ghraib. In den anderen Konflikten erhielten sie entweder kleine und unbedeutende, wenngleich komplexe Aufträge oder wurden einer operativen Brigade angegliedert. Nach 24 Jahren andauernder Konflikte geringer Intensität im Südlibanon, Westjordanland und Gazastreifen hatten die Fähigkeiten der Spezialeinheiten einen entscheidenden Beitrag zu einer groß angelegten militärischen Operation zu leisten, ihren Tiefpunkt erreicht. Die Kommission zur Untersuchung des Zweiten Libanonkrieges 2006 kam zum Schluss, dass die Israelis ihre Spezialkräfte nicht effektiv eingesetzt hatten, weil diese über die gesamten Streitkräfte verstreut und verschiedenen Kommandos unterstellt waren. Die Kommission ging sogar so weit zu behaupten, dass einige der Spezialeinheiten zur Bewältigung spezifischer operativer Herausforderungen gegründet worden waren, die aber nun gar nicht mehr existierten. Der eigene Stolz hindere diese Einheiten daran, ihre Schwerpunkte zu verlagern und Kooperationen einzugehen, um ihre Relevanz zu behalten. Als Teil der Lehren aus dem Zweiten Libanon-Krieg gründeten die Israelis 2011 das sogenannte Depth Corps. Dessen Kern bildete die neue Kommandobrigade, welche die drei Kommandoeinheiten Egotz, Maglan und Duftevan unter einem Kommando vereinte und sie damit zur wichtigsten Kraft im Kampf gegen Hamas und Hisbollah machte. Bei den Aufklärungsbataillonen wurden jeweils die Panzerabwehrkompanie und die Pionierkompanie herausgelöst und durch zwei zusätzliche Aufklärungskompanien ersetzt, wobei der neue Fokus auf den Kampf im Untergrund und im überbauten Gebiet gelegt wurde. Die Eliteeinheiten hingegen arbeiten auch nach der Umstrukturierung der anderen Spezialeinheiten autonom und werden, auf Kosten der konventionellen Kampfgruppen, weiter ausgebaut und professionalisiert. Abschnitt 4: Die Nachrichtendienste. Der israelische militärische Nachrichtendienst ist in vier Kerneinheiten unterteilt. Erstens die Signalaufklärung SIGINT, Einheit 8200, verantwortlich für die Aufklärung von Signalen im elektromagnetischen Raum. Zweitens die Bildaufklärung bzw. visuelle Aufklärung VISINT, Einheit 9900, verantwortlich für die Kartierung von Gelände sowie die Auswertung von Satellitenbildern und anderem Bildmaterial. Drittens die menschliche Aufklärung HUMINT, verantwortlich für die Rekrutierung und den Einsatz von menschlichen Ressourcen für offene und verdeckte Aufklärung. Und viertens die Forschungseinheit, verantwortlich für das Aufbereiten der Bedrohungsanalyse, also mögliche gegnerische Absichten und Operationen. In der Vergangenheit zählten zu den traditionellen militärischen Zielen vor allem Militärbasen, Truppenkonzentrationen, Verteidigungsanlagen, Dämme, Kraftwerke, Brücken sowie andere ortsfeste Infrastruktur. Diese Ziele erforderten aufgrund ihrer Größe und Statik sowie der Abwesenheit von Zivilbevölkerung in der Regel keine Präzisionsaufklärung. Der Nachrichtenprozess konnte Monate oder Jahre in Anspruch nehmen. Im Laufe der Zeit, als die Wahrscheinlichkeit eines konventionellen Krieges abnahm und die Bedrohung durch nichtstaatliche Gegner zunahm, verlagerte sich der Schwerpunkt der militärischen Aufklärung. Anstatt die Fähigkeiten und Absichten von Nationen zu ermitteln, liegt der Schwerpunkt des militärischen Nachrichtendienstes nun auf der Überwachung der militärischen Aktivitäten nichtstaatlicher Gegner. Die SIGINT-Einheit wurde um eine Cyber-Einheit erweitert, die auf das Hacken und Sabotieren elektronischer Systeme spezialisiert ist, sowie um die Einheit HATSAF, die Informationen von Social-Media-Plattformen sammelt. Die wichtigste Erweiterung war die Aufstellung des sogenannten operationellen SIGINT-Bataillons, dem für bestimmte Operationen vorübergehend eine Kampfeinheit unterstellt werden kann und diese mit Echtzeitinformationen versorgt. Im Jahr 1988 war Israel das achte Land der Welt, das eigenständig einen Überwachungssatelliten ins Weltall schoss. In den folgenden drei Jahrzehnten wurden 8 weitere Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Der bisher letzte israelische Aufklärungssatellit OFEC 11 ist seit 2016 in Dienst. Die VISINT-Einheit wuchs daher notgedrungen ebenfalls, um den ständig wachsenden Strom visueller Daten in immer kürzerer Zeit verarbeiten zu können. Neben Reorganisationen innerhalb der Einheiten kam es in den vergangenen Jahren auch zu organisationsübergreifenden Änderungen. In der Vergangenheit waren die Gruppen innerhalb der Forschungs-, SIGINT-, VISINT- und HUMINT-Einheiten nach geografischen Gebieten oder bestimmten Phasen des Aufklärungsprozesses organisiert worden. Nun konzentrieren sich die Gruppen auf organisatorische oder ideologische Ziele wie den islamischen Dschihad und ISIS. Der Wechsel von einem geografischen Paradigma zu einem fähigkeits- und organisationsbezogenen Paradigma erforderte zusätzliche Reformen des militärischen Nachrichtendienstes. Nach dem arabischen Frühling erkannten die israelischen Streitkräfte, dass es nicht gelungen war, die Tragweite der Aufstände und die daraus resultierende regionale Instabilität vorherzusehen. Daraufhin richtete Aviv Koshavi, damals Direktor des militärischen Nachrichtendienstes, innerhalb der Forschungseinheit eine regionale Abteilung ein, deren Aufgabe es ist, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklungen vor allem im Nahen Osten zu untersuchen und zu überwachen und potenzielle geopolitische Verschiebungen von strategischer Bedeutung für Israel frühzeitig zu erkennen. Durch die Bildung von multidisziplinären Ad-hoc-Teams soll schnell auf zeitkritische Bedrohungen reagiert werden können. Schließlich richtete der Nachrichtendienst auch eine neue Targeting-Abteilung ein, um mithilfe von Deep-Learning-Algorithmen und Big Data eine Zieldatenbank aufzubauen. Wird ein Ziel von einem menschlichen Analysten bestätigt, lernt der Algorithmus weiter, was ihn mit der Zeit immer effizienter macht. Abschnitt 5 – Die Cyberkräfte. Im Jahr 2011 stellten die Israelis ihre ersten Cybereinheiten auf. Zunächst war der Shin Bet, Israels ziviler Sicherheitsdienst, für den Schutz der kritischen Cyberinfrastruktur zuständig. Als sich die Cyberbedrohung jedoch schnell über die Kapazität der Ressourcen einer einzelnen Behörde hinaus zu einer strategischen Dimension ausweitete, begannen die Streitkräfte der Cybersicherheit Priorität einzuräumen und übernahmen die Verantwortung für den Schutz der militärischen und zivilen Infrastrukturen. Die Cyberaktivitäten wurden auf zwei Abteilungen aufgeteilt. Das Intelligence Directorate ist für die Informationsbeschaffung sowie offensive Cyberoperationen zuständig, während das Computer Information Technology and Cyber Defense Directorate die defensiven Cyberoperationen und den Schutz der Infrastruktur verantwortet. Die Cyber Defense Division ist die oberste Instanz für Cyberschutz und wird durch einen Brigadegeneral geführt, was deren Bedeutung widerspiegelt, da Stabsabteilungen üblicherweise von Obersten geführt werden. Die Organisationsstruktur der Cyber Defense Division ist modular und erlaubt den Soldaten, sowohl als Teil einer großen Taskforce innerhalb der Abteilung zu arbeiten, als auch unabhängig in kleinen Trupps direkt einer Kampfeinheit unterstellt zu werden. Die Aufstellung dieser Organisationen und die Festlegung von Prioritäten für die Cyberverteidigung bedeuteten einen bedeutenden kulturellen Wandel. Das israelische Militär hatte eine lange Tradition, bei der die Kampfeinheiten im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte und finanzielle Ressourcen immer Vorrang vor allen anderen hatten. Man teilte die neuen Rekruten zuerst den Kampfeinheiten zu und nur diejenigen, welche als nicht kampftauglich eingestuft werden mussten, kamen zu den Unterstützungseinheiten. Seit der Priorisierung der Cyberverteidigung werden die Rekruten, wenn sie zwar kampftauglich sind, aber gleichzeitig die Anforderungen der Cybereinheiten erfüllen, direkt bei den Cybereinheiten eingeteilt. Schließlich wurden die Cybereinheiten 2015, während die Kampftruppen einen erheblichen Personalabbau erlebten, nochmal mit mehreren hundert Stellen zusätzlich zu den 10.000 bereits zugewiesenen Posten massiv aufgestockt. Kapitel 7 Zukunft. Im Mittelpunkt der militärischen Transformation steht ein neuer, defensiver Ansatz. Gegen Ende der 2010er Jahre änderte sich Israels Vorstellung von seinen militärischen Zielen in einem Konflikt dramatisch. Israel strebte nicht mehr die totale Niederlage seiner Gegner an, sondern versuchte sich durch hochentwickelte Verteidigungsinfrastruktur und Technologie gegen mögliche Bedrohungen zu schützen und, wo unbedingt notwendig, durch gezielte Präzisionsschläge potenzielle zukünftige Bedrohungen präventiv zu neutralisieren. Israel umgibt sich nicht nur mit Zäunen und Betonmauern entlang seiner Grenzen, sondern hat auch fortschrittliche Technologien integriert, um die Wirksamkeit dieser physischen Barrieren zu erhöhen. Im Laufe der Jahre wurden die israelischen Grenzsperren mit Tag- und Nachtsichtkameras, Berührungssensoren und Bewegungsmeldern ausgestattet. Diese Maßnahmen werden durch Militärpatrouillen, verdeckte Beobachter und mit Sand gefüllte Bereiche in der Nähe des Zauns, die von Militärspürhunden nach Fußspuren abgesucht werden, verstärkt. An einigen Stellen hat Israel seinen Grenzzaun durch Beton- und Stahlmauern ersetzt, vor allem an Orten mit höherem Risiko für eine gegnerische Infiltration oder Scharfschützenbeschuss. Im Jahr 2017 begann Israel damit, den 130 Kilometer langen Grenzzaun zum Libanon durch eine 9 Meter hohe Betonmauer zu ersetzen, die mit einem weiteren 3 Meter hohen Stahlzaun versehen ist. Ein Jahr später begann Israel mit dem Bau der neuen Sperre zwischen Israel und dem Gazastreifen. Die 6 Meter hohe Sperre besteht aus verzinktem Stahl und wird sich nach ihrer Fertigstellung über die gesamte Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen erstrecken. Unter der Israel-Gazasperre hat Israel eine unterirdische Betonmauer zum Schutz vor Infiltrationstunneln errichtet. Die unterirdische Mauer soll sich über eine Länge von 65 Kilometer entlang der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen erstrecken. Die Barriere wird aus Beton und Stahl bestehen und bis zu 30 Meter tief in den Boden eindringen. Im Jahr 2018 schloss Israel zudem den Bau einer neuen Seebarriere entlang der Seegrenze zum Gazastreifen ab. Die Barriere besteht aus 3 Schichten, einem regulären Wellenbrecher, Stahlbeton und Stacheldraht, die alle durch intelligente Zäune mit Alarmsystemen und Berührungssensoren, Tag- und Nachtsichtskameras sowie Bewegungsmeldern ausgestattet sind. Israel verfügt außerdem über ein aktives, mehrschichtiges Raketenabwehrsystem, das gegen die Bedrohung durch gegnerische Staaten und militante Organisationen gleichermaßen Schutz bietet. Dazu gehören Arrow 3, Arrow 2, David's Sling, Iron Dome und Iron Beam, ein neu entwickeltes aktives Raketenabwehrsystem, das konzentrierte Laserwellen nutzt, um kleinere Objekte wie Mörsergranaten und kleine Drohnen abzufangen. Es gibt jedoch auch Kritiker dieser neuen Doktrin der Selbsteinigelung. Eine Nation, die sich versteckt und mentale Schwäche zeigt, macht es dem Feind leichter, sie zu besiegen. Generalmajor A.D. Yitzhak Brick, der als leitender Ombudsmann die Einsatzbereitschaft von mehr als 1000 Soldaten untersuchte, ist ein scharfer Kritiker der aktuellen Doktrin. Er kritisierte die politische und militärische Führung dafür, dass sie die Streitkräfteplanung auf die Bekämpfung nichtstaatlicher Gegner ausrichte und die Möglichkeit eines konventionellen Krieges in der Zukunft außer Acht lasse. Er sagt: Das derzeitige Missverständnis der Militärführung ist, dass es keine großen Kriege mehr geben wird. Sie zieht nicht die Möglichkeit in Betracht, dass sich der Nahe Osten verändern wird, dass die Syrer sich erholen und die Ägypter ihre Haltung ändern. Es gibt nur ein kleines Militär für 2 Schauplätze. Damit bezieht es sich auf den Gazastreifen und den Libanon. Brick glaubt, dass Israel mit der aktuellen Doktrin sogar noch mehr Schwierigkeiten haben wird, den nichtstaatlichen Gegnern gegenüberzutreten. Er sagt: Der nächste Krieg wird ein Mehrfrontenkrieg gegen die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und gleichzeitig werden wir mit Raketenangriffen aus Syrien und vielleicht aus dem Irak konfrontiert sein. Israel wird jeden Tag von 1500 bis 2000 Raketen angegriffen werden, darunter auch Raketen mit 600 bis 700 Kilogramm schweren Sprengköpfen. Israel steht vor einem ernsten Problem, denn es ist derzeit nicht in der Lage, solche schweren, koordinierten Angriffe zu vereiteln. Die Luftwaffe allein ist dazu nicht in der Lage, wie wir bei den letzten Kampagnen in Gaza gesehen haben. Unsere Antiraketensysteme sind nicht ausreichend entwickelt, um mit einer so großen Zahl von Raketen fertig zu werden. Hochrangige Offiziere haben erklärt, dass die einzige wirksame Verteidigung gegen einen solchen massiven und zerstörerischen Raketenbeschuss darin besteht, die Gebiete, aus denen die Raketen abgefeuert werden, mit einer groß angelegten Bodenoperation im Gazastreifen, im Libanon und in Syrien zu besetzen und diese Kontrolle allenfalls sogar in den Irak und in den Iran auszudehnen. Mit Cyberkräften allein lässt sich diese Herausforderung nicht lösen. Wer weiß, vielleicht wird das israelische Panzerkorps schon in naher Zukunft wieder verstärkt.
Das war's für heute. In diesem Sinne herzlichen Dank. Wer nicht auf die nächste Folge von OG Panzer Podcast warten will, der findet uns auf www.ogpanzer.ch. Bis zum nächsten Mal.